So, heute machen wir mal einen Vortrag über Compiler. Wir werden heute ein bisschen Compiler schreiben. Also zuerst machen wir eine Einführung, was ist überhaupt so ein Compiler? Dann werden wir uns angucken, was ein Lexer ist. Wer war gerade im letzten Vortrag dabei? Hand hoch. Ja, die wissen alle schon Bescheid, was ein Lexer ist und ein Parser. Danach werden wir uns angucken, was ein Parser ist. Ja, dann gucken wir uns an, was IER ist. Dann gucken wir uns an, wie man aus dem IER Code generiert. Dann gucken wir uns noch ein bisschen Optimisierung an, also wie man IER und Bäume so verbessert, damit besserer Code rauskommt. Dann zuletzt streifen wir uns, also gucken wir uns ein bisschen an, was ein paar Assembler und Linker machen. Und dann ein bisschen Ressourcen für Leute, die selber Compiler schreiben werden. Wir werden uns heute hauptsächlich auf den Lexer und Parser konzentrieren, weil ohne Lexer und Parser kann man nichts machen. Also man kann keinen Interpreter schreiben, keinen Compiler, außer man macht Brainfuck oder so, aber das machen wir nicht. Ja, also wer bin ich? Ich bin Benjamin Stürz. Ich bin Hobby-Compiler-Entwickler, auch Betriebssystem und ich mache auch CPUs in Verilog. Aber heute geht es um Compiler. Ich komme aus Berlin, aber studiere an der TH Brandenburg, ist jetzt mein zweites Semester und ich bin OpenBSD-User. Ich bin auch an der BLUG, also Berliner Linux-User Group und BRALUG, Brandenburger Linux-User Group aktiv. Also kommt mal vorbei, wenn ihr Zeit habt und in Berlin oder Brandenburg wohnt. Ja, also es wäre hilfreich, wenn ihr die Slides irgendwie angucken könnt, weil ich werde ein bisschen auf vorherige Slides zurückreferenzieren. Also ja, QR-Code oder Link. So, dann wir werden eine Sprache, also wir werden einen Compiler für so eine einfache Sprache schreiben. Also es wird Variablen geben, keine Datentypen, also einfach alles ist ein Int, keine Pointer, nichts Schönes, Funktionen haben auch keine Argumente oder so. Also so einfach wie es geht und halt nicht Brainfuck oder so. Das machen wir, weil wir wollen heute noch fertig werden. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man richtige Daten, also wie man Typensysteme macht, keine Ahnung. Also letztes Mal, als ich das gemacht habe, kam ein riesiger Haufen an C-Code raus, den ich selber nicht verstanden habe. Ja, dann, was ist überhaupt ein Compiler? Also ein Compiler ist einfach so ein Programm, das aus Programmcode wieder Programme erzeugt. Also, ja, ganz einfach. Also, wer im letzten Vortrag war, weiß, was ein Lexer ist. Wir werden es trotzdem heute nochmal durchnehmen. Also Lexer ist einfach nur so ein Ding, das aus das Zeichen einliest und Tokens draus macht. Was Tokens sind, gucken wir uns jetzt an. Also wir haben irgendwie so ein Zeichen, also 5 Leerzeichen, Stern, Leerzeichen, Klammer auf und der Rest kann man selber lesen. Und daraus macht man Tokens. Also Tokens sind sowas wie eine Zahl 5, Stern oder Klammer auf oder Name. Also der Name ABC ist auch ein Token und den Rest kann man wieder lesen. Ja, also man muss mal erstmal definieren, was für Tokens man hat. Also in dem Fall hat man erstmal ganz zwei simple Arten von Tokens, nämlich Zahlen. Das sind einfach nur 0 bis 9, also die Zeichen mehr, ein oder mehr. Also 0, 1 geht auch, aber es ist keine Oktalzahl, es ist einfach nur Dezimal. Also kein Hexadezimal, wie gesagt, alles ganz einfach. Und dann hat man noch Namen. Also das sind einfach nur ja, Buchstabe oder Unterstrich, gefolgt von Buchstaben, Ziffer oder Unterstrich, 0 oder mehr davon. Ja, und dann hat man die ganzen Operatoren. Ja, das sind die Operatoren, die in unserer Sprache drin sein werden. Wie gesagt, die Liste ist sehr klein. Wer eigenen Compiler schreiben will, kann die Liste so lang wie möglich machen. Hat Vor- und Nachteile. Also muss man sich zu viele Operatoren merken. In der Sprache nur zu wenig. Braucht man nicht. Und das sind unsere Keywords. Auch sehr beschränkte Liste an Keywords. Wie im Beispiel gesehen, wir haben while, wir haben auch noch if. Und else haben wir natürlich auch. Kein Go-To. Also wir sind sehr beschränkt in unserer Programmiersprache. Also dann kommen wir mal zur Implementation von unserem Lexa. Zuerst müssen wir überhaupt definieren, was ein Token ist. Also Token hat irgendeinen Typ, das sind unsere Typen. Wie gesagt, Zahl, Name, Operator oder Keyword. Und wir haben so ein komisches Token, das sich EOF nennt. Das ist das letzte Token, was vom Lexa generiert wird. Das signalisiert einfach, hier ist fertig. Und wenn man nochmal versucht, einen Token zu lesen, kommt wieder EOF raus. Also es sind unendlich viele EOFs, die man haben will. Und dann hat man so ein komisches Konstrukt, so einem Union in einem Struct. Wer kann die Programmiersprache C melden? Okay, dann muss ich das wahrscheinlich erklären. Also Struct Token, das sollte noch hoffentlich einfach zu erklären sein. Ist einfach nur, man hat da einen Type drin und Union sagt einfach, die Int und der Charpointer, Charpointer ist einfach String, haben die gleiche Adresse, also die liegen am gleichen Speicher, ist eine Optimisierung. Das werden wir häufiger heute sehen, also Unions in Structs. Und dann gibt es noch Struct in Unions in Struct, ja, das kommt später. Dann müssen wir irgendwie eine Funktion haben, die uns Tokens zurückgibt. Ist ganz einfach, also wir gucken uns an, also erstmal überspringen wir Leerzeichen, weil wir schreiben nicht die Sprache Whitespace, das, nee. dann lesen wir ein Zeichen ein und gucken, ob es eine Ziffer ist. Wenn ja, dann ist es eine Zahl in unserer Sprache. Wenn es ein Buchstabe ist oder ein Unterstrich, dann ist es ein Identifier oder vielleicht ein Keyword. Also let zum Beispiel. Let ist kein Name, das ist ein Keyword. Und zuletzt haben wir ein else-switch. Ja, so habe ich das geschrieben. Und dann gehen wir die ganzen Operatoren durch und dann Default, also wenn es nichts davon gegriffen hat, ist es ein Token, der nicht in unserer Sprache, also ist es ein Zeichen, der nicht in unserer Sprache ist, also ein Fehler. Und zuletzt geben wir den Token zurück. So, der erste Teil, ganz einfach, Leerzeichen überspringen. Dieser Do-While-Loop liest Zeichen ein, bis er ein Nicht-Leerzeichen hat, dann bricht er ab und dann hat man ein Zeichen, das halt kein Leerzeichen ist. Dann der Teil, der unsere Zahl behandelt. Erst speichern wir einen Wert ab, der 0 ist, und dann gehen wir einfach durch und lesen ein Zeichen ein. Dann hat man den ASCII-Wert von der Ziffer, also zum Beispiel 0 in ASCII, das wäre 48, aber wir wollen 0 haben, also subtrahieren wir den ASCII-Wert von 0, dann haben wir 0. Und dann lesen wir das nächste Zeichen ein, gleiches Spiel wie hier vorne. Also am Ende ist das kein Zeichen mehr, deswegen ist der Loop beendet. Und dann haben wir irgendwie ein Zeichen überschüssig. Das bringt uns nicht viel. Müssen wir irgendwie in den STD wieder reinschieben. Und dann formatieren wir unseren Token. Also setzen wir einen Typ auf Zahl und weisen den Wert zu. Ist ein bisschen komplizierter für Namen und Schlüsselwörter, aber im Grunde das gleiche Spiel. Da wir in C arbeiten, gibt es keine dynamischen Arrays. Also der Code sieht ein bisschen komplizierter aus. In dem Fall allokieren wir erstmal so 10 Byte plus noch 1 fürs Nullzeichen. Und dann lesen wir im Grunde einfach nur Zeichen ein, bis wir ein Nicht-Namenszeichen haben. Also irgendwas, was nicht Ziffer, Buchstabe oder Unterstrich ist. Wie vorher hat man auch ein Zeichen zu viel, schiebt man wieder ein STD in rein. Und dann beendet man das mit einem Null-Charakter, weil wir in C sind. Ja, dann hat man irgendwie so zum Beispiel let oder if oder x in dem s stehen. Aber ist das jetzt ein Name oder ist es ein Keyword? Ja, das machen wir in dem if. Gehen wir durch und wenn es ein Print ist, dann ist es ein Print-Token. Wenn nichts davon greift, dann ist es halt ein Namen-Token. Und wir haben hier so einen kleinen Speicherbug. Sieht den jemand? Nee? Ja, wenn es ein Print ist, dann haben wir ein Memory-Leak, nämlich S muss gefreed werden. Aber passt nicht auf die Slide, deswegen habe ich es nicht gemacht. So, dann gehen wir durch unsere Operatoren durch. Wenn es ein EOF ist, gehen wir EOF zurück. Also Stream ist zu Ende, fertig. Und dann plus, minus, mal durch, relativ einfach zu verstehen. Dann gibt es mehrzeichige, wie spricht man das, mehrzeichenige Operatoren, also zum Beispiel kleiner gleich. Also dann gucken wir, man sieht, es ist ein kleiner. Dann lesen wir das nächste Zeichen ein. Wenn es ein gleich ist, dann haben wir ein kleiner gleich, perfekt. Wenn es nicht ein gleich ist, dann haben wir wieder mal ein Zeichen zu viel, also schieben wir in den STD rein und unser Typ ist ein kleiner. Und dann machen wir das für die ganzen anderen Tokens, die nicht auf die Slide gepasst haben und dann hat man einen Fehler. Rx ist einfach nur eine Error-Funktion, die bricht das Programm ab. So, dann haben wir irgendwie so ein Ding, das uns Tokens erstellt. So sieht das ein bisschen grafisch aus. Also, wenn es eine Ziffer ist, haben wir eine Zahl. Wenn es ein Buchstabe oder Unterstrich ist, Name oder Schlüsselwort. Plus, Minus, Kleiner und so alles. Ja. Unten ist nochmal die Zusammenfassung von all dem, was wir haben. So, jetzt können wir Tokens erstellen, aber Tokens, was kann man mit Tokens machen? Nämlich, die kann man in so einen Parser reinschieben und der generiert uns so einen Baum. Das war unser Beispiel. Er generiert uns so einen Baum. Ja, also wenn wir nochmal zurückgehen, das war unser Beispiel. Wir haben jetzt hier Tokenszahl, Zahl in 5, Stern, Klammer auf, Name, ABC, plus Zahl 42 und Klammer zu. Und dann baut man so einen Baum draus. Wie das geht, werden wir uns gleich angucken. Ja, nee, gucken wir uns jetzt an. Also, wie vorher müssen wir irgendwelche Regeln definieren. Wir fangen ganz oben an. Was ist eine Datei? Eine Datei sind einfach nur mehrere Funktionen. Wir haben keine globalen Variablen oder komische Dinge wie Imports oder so. Einfach nur Funktionen und irgendwann kommt ein EOF und dann sind wir fertig. Was ist eine Funktion? Ist einfach nur ein FN-Token. Ach ja, hier müssten eigentlich Tokens sein, aber zur Übersicht habe ich es in Strings gepackt. Am Ende fassen wir das richtig zusammen. Also FN, also Funktion war nochmal FN, gefolgt von Namen, gefolgt von einer Klammer auf, gefolgt von einer Klammer zu und ein Block. Block ist ganz einfach, geschweifte Klammer auf, so viele Statements, wie man haben will, geschweifte Klammer zu. Und was ein Statement ist, einfach nur, in unserer primitiven Programmiersprache haben wir ein Print-Statement. Das akzeptiert eine Expression und am Ende muss ein Semikolon kommen, weil wir schreiben kein Go oder so. Und dann return das gleiche. Let, dann kommt ein Name, dann ist gleich und Expression. Damit deklariert man Variablen und initialisiert man die gleich. Ja, und dann kann man die Variablen nochmal zuweisen, also Name gleich Expression, Semikolon. Dann hat man if, gleiches Spiel mit Expression und dann Block. Die Expression muss nicht in Klammern sein, also wir haben schon ein bisschen Fortschritt von C, also wir haben C verbessert in dem Fall. Aber leider muss ein Block folgen. Also wir haben verbessert und dann wieder verschlechtert. Und dann sieht man dieses komische Spiel mit dem Else. Wenn kein Else kommt, dann haben wir einfach ein ganz einfaches If. Wenn Else kommt, dann haben wir ein If-Else. Ja. While ist ein bisschen einfacher, ja, ohne dem Else. Und zum Schluss kann ein Statement einfach ein Block sein. Da hat man geschweifte Klammer auf, dann kann man wieder Statements schreiben. Ja, Expressions, ganz einfach. Eine Zahl, Name. Oder eine Klammer auf, Expression, Klammer zu. Oder eine unäre Expression, das wäre ein minus x zum Beispiel. Und dann hat man die ganzen binären Expressions, sieht man, weil man zweimal Expressions hat. Plus, minus, mal, Stern, also kennt jeder, wer irgendwie mal programmiert hat. So, dann hat man irgendwie die Regeln. Aber aus den Regeln kann man jetzt nicht lesen, ob jetzt Punkt vor Strich kommt. Oder wenn jetzt Minus kommt, jetzt das auf der rechten Seite vom Minus, also wie man hier sieht, wo ist der Laserpointer? Oh, toll. Ah, jetzt. Hier. Also, wenn jetzt Plus kommt, ist das jetzt das hier oben oder das hier unten? Das kann man aus unserer Grammatik nicht lesen. Und jetzt, wenn Minus kommt, ist das jetzt der Teil hier in Klammern, also sowas hier, oder ist nur die 5 dazu gemeint? Das kann man aus diesen Regeln leider nicht lesen, deswegen müssen wir unsere Regeln überarbeiten. Kommt so ein riesiger Haufen raus. Ja, an den Regeln kann man jetzt sehen, da haben wir Comparisons, einfach die ganz normalen Comparisons, die jeder kennt, und die nehmen halt Additionen. Eine Addition ist halt Addition plus minus, also plus minus eine Multiplikation oder eine Multiplikation selbst. Ist ein bisschen komisch, aber muss man so machen. Und dann, ja, Multiplikation ist wieder Multiplikation oder Stern slash und dann Unary. Und Unary ist einfach minus Unary, also man kann minus, 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 minus x machen. Ja, wenn man es braucht. Braucht man nicht, aber trotzdem kann man es. Und zum Schluss hat man ein Atom, also Name, Zahl oder Klammer auf Expression, Klammer zu. Wer versteht das nicht? Ja? Okay. Ich hoffe, ich kann es besser erklären. Also, wenn wir unser Beispiel gehen, das Ganze wäre eine Comparison, die Regel hier gilt. Also, wir haben ja keine Gleichoperatoren. Deswegen ist das hier eine Comparison. Also, ja. Dann nächster Schritt. Addition. Gucken wir uns das an. Hier, das sieht wie eine Addition aus, weil er hat ein Plus. Das auf der linken Seite ist, das auf der linken Seite wäre dann wieder eine Addition. Und auf der rechten Seite haben wir eine Multiplikation. Also gucken wir uns die rechte Seite an. hier, das wäre dann die rechte Seite, das wäre unsere 2. Dann gucken wir uns nochmal an, die 2 ist das, nein, ist auch nicht, passt nicht. Okay, Multiplikation, dann 0 passt auch nicht, dann Unary, haben wir auch kein Minus vor der 2, deswegen muss es ein Atom sein, dann haben wir eine 2, also eine Zahl. Ja, dann gucken wir uns die rechte Seite von der Addition an. So, das ist kein Plus und Minus hier. Dann gucken wir uns hier, nächste Regel wäre mal. Ja, mal ist es. Und dann gucken wir uns mal die linke und rechte Seite an. Und gehen wir dann einfach wieder runter und am Ende wieder eine Zahl. Jetzt hoffentlich verstanden? Perfekt. So, jetzt haben wir irgendwie so Bäume aus unseren Regeln generiert. Und die kann man dann irgendwie ablaufen und dann auswerten. Man geht dann vor, indem man, also Addition wäre, also man geht dann so vor. Erstmal guckt man bei der Addition den linken Teilbaum an. Das ist eine 2, dann haben wir ja schon den Wert 2. Dann gucken wir uns auf der rechten Seite an. Rechts ist eine Multiplikation, also müssen wir den Baum nochmal auswerten. Haben wir 3, also haben wir die 3. Dann haben wir rechte Seite 4, auch 4. Dann, da es eine Multiplikation ist, multiplizieren, haben wir 12. Dann gehen wir jetzt zurück, das Ergebnis ist 12, das sind 2, also addieren haben wir 14. Verstanden? Perfekt. Dann rechtes Beispiel, sollte hoffentlich selber verständlich sein. Also 5 minus davor, also minus 5, 8 ist ganz einfach 8. Dann addiert man das und dann kommt, glaube ich, 3 raus. Ja. Das ist jetzt nochmal, das sind nochmal die ganzen Regeln zusammengefasst und diese Strings wurden dann in richtige Tokens umgewandelt. Also aus unseren Token-Regeln wissen wir, wir haben einen FN-Token, wir haben Klammer-auf-Token, ja, das haben wir einfach jetzt ersetzt. Das ist also unsere kompletter Regelsatz für unseren Parser. So, jetzt brauchen wir irgendwelche Datenstrukturen, in denen wir unsere Bäume abspeichern. Wie in den Regeln bekannt, das erste ist eine Datei, also File. Und ein File besteht einfach nur aus Funktionen. Und unsere Funktion ist einfach nur Pointer auf eine Struct-Funktion. Dann eine Funktion ist einfach nur ein Name und ein Block. Also Char-Pointer ist ja ein String. Und Block ist im Grunde das gleiche Spiel wie File, einfach nur Statements gespeichert. So, dann was ist ein Statement? Statement hat wieder, wie beim Token-Beispiel, irgendeinen so Typ. Und dann hat man wieder so ein riesiges Union, was in Structs noch drin sind. Und ja, ein bisschen komisch, aber sollte einfach zu erklären sein. Also Typ weiß man ja schon, damit man weiß, was für ein Statement das ist. Dann im Fall von einem Print oder Return, dann hat das Print irgendwie so ein Argument, was er printen soll, zum Beispiel 42, das wird hier gespeichert. Wenn es ein Let ist, dann greift dieser Block hier. Let besteht ja aus einem Namen und einem Value, muss man hier speichern. Wenn es ein If-Statement ist, dann hat man eine Condition, und einen True-Block und einen optionalen False-Case, das wäre dann else. Und while im Grunde das gleiche Spiel. So. Dann Expression, im Grunde wieder das gleiche Spiel. Wir haben Zahl, Klammer, Name. Beim Fall von Klammer speichern wir unsere Sub-Expression hier drin. Und da hat man die ganzen Additionen, Subtraktionen und so alles. Das sind alles binäre Operationen, weil zwei Expressions und dazwischen ist ein Token. Also im letzten Vortrag wurde das Infix-Operator genannt. Die werden dann hier gespeichert. Also der linke Teil von der binären Operation und der rechte Teil. Ja. So, bevor wir anfangen, den Parser selbst zu implementieren, brauchen wir so ein paar Hilfsfunktionen. Da wir kein C++ schreiben und keinen Bock auf Malloc haben, haben wir so ein Makro gedefiniert, das uns Speicher zurückgibt. Wir schreiben so ein Look-Ahead Recursive Descent Parser. Muss man nicht wissen, was das ist. Wer doch wissen will, kann auf Wikipedia gucken. Ich werde es nicht erklären. Es gibt da zu viele Typen, um alles zu erklären. Also es gibt Look-Ahead LR-Parser oder ganz normale LR-Parser, werden wir nicht behandeln. Dafür haben wir keine Zeit. Deswegen, da es ein Look-Ahead ist, wir können ja das nächste Token angucken. Brauchen wir irgendwie eine Peak-Funktion, die das nächste Token anguckt, im Stream von Tokens, und dann, ohne es zu konsumieren, zurückgibt. Also hier. Und dann brauchen wir eine Next-Funktion, die das auch konsumiert. Ganz einfach hier. Peak und Next. Das funktioniert, indem man guckt bei Peak, ob da im Hash-Token, also Hash-Token sagt, ob dieser Peak D valid ist. Wenn ja, geben wir es zurück. Wenn nicht, dann lesen wir einfach einen Token rein und dann geben wir es zurück. Next, ja, setzt es auf False, wenn es schon was hat und gibt es zurück. Ansonsten Lex. Lex war unsere Funktion, die uns Tokens zurückgibt. Und dann noch eine kleine Hilfsfunktion, weil da wird ein bisschen häufig aufkommen. Es wird Stellen geben, wo ein Token einer spezifischen Art kommen muss. Zum Beispiel bei einem Let muss nach dem Wert ein Semikolon kommen. Deswegen haben wir so eine Expect-Funktion. Ja, der erste Teil unseres Parsers wird unsere Atom-Expressions parsen. Also wir lesen ganz einfach einen Token rein und gucken, was für ein Token das ist. Das ist ganz einfach. Wenn es eine Zahl ist, dann haben wir eine Zahl-Expression. Wenn es ein Name ist, dann haben wir eine Name-Expression, Klammer auf. Dann haben wir eine Klammer-Expression. Dann lesen wir die nächste Expression rein. Also das Ganze ist rekursiv. Und was Expression ist, werden wir später definieren. Und am Ende muss bei einer Klammer auf auch eine Klammer zu folgen, sonst wäre das irgendwie komisch. Deswegen Klammer zu. Und wenn nichts davon kommt, haben wir einen Syntax-Error. Und wenn wir das gepasst haben, gehen wir es einfach zurück. Dann die nächste Funktion wäre Unary, also minus x zum Beispiel. Ganz einfach. Wir gucken, dass nächste Token haben, ohne es zu konsumieren. Wenn es ein Minus ist, dann konsumieren wir es. Und dann haben wir eine Negation, also Minus-Operator. Und dann, wie in den Regeln hier, rufen wir Unary nochmal auf. Also da kann man minus, minus, minus x haben. Und dann ja, hat man so einen Baum draus. Wenn es kein Minus ist, dann gehen wir wieder zu dieser Funktion zurück und durchlaufen die hier, in dem Schritt hier. So. Dann, nächste wären Multiplikationen. Das sieht ein bisschen mehr aus. Ganz einfach. Wir lesen erst Unary, also den linken Teil aus. Und dann dieser riesen While-Loop. Guckt, ob das nächste Token ein Stern oder Slash ist. Wenn ja, dann setzen wir den Typ richtig und konsumieren das Token. Und dann der linke Teil wäre ja das hier oben. Setzen wir auf der Expression. Und der rechte Teil wäre wieder eine Unary, also man springt wieder zurück. Und dann packen wir es wieder hier rein und können nochmal durchlaufen und dann so oft wie Sterne kommen. Und am Schluss gehen wir es zurück. Additionen sehen genauso gleich aus. Man braucht zwei Funktionen, weil Präzedenz, also Punkt vor Strich. Ja. Zuletzt, wir haben ja Comparison-Operatoren, also doppelgleich, kleiner als und so. Und die habe ich nicht so gelöst, obwohl man die so lösen könnte. Weil dann hätte man zum Beispiel x gleich gleich y gleich gleich z. Und was bedeutet das? Ich hatte keinen Bock, das zu definieren, deswegen machen wir das einfach. Also ganz einfach, man liest wieder den linken Teil der Comparison rein. Und wenn dann einer von diesen Tokens ist, dann setzen wir den Typ dieser Expression. Und wenn nicht, dann haben wir einfach nur x zum Beispiel und dann geben wir einfach x zurück. Und dann, also wenn einer von denen gesetzt ist, können wir das nächste Token konsumieren, das wäre das kleiner zum Beispiel in unserem Fall. Und dann setzen wir einfach die Expression wieder richtig. So, Statements sind ein bisschen einfacher, die sind nicht irgendwie so komisch rekursiv, außer beim Block. Dann gucken wir uns wieder, also wir konsumieren hier dieses Token. In unserer Sprache haben wir den Vorteil, dass wir, wenn wir das erste Token angucken, wissen wir genau, was für eine Art von Statement wir haben. Also wenn es ein Print-Token ist, wissen wir genau, es ist ein Print-Statement. Es gibt Programmiersprachen, die das nicht machen. C++. Aber unsere Sprache ist ja ganz einfach, weil wir wollen es verständlich haben. Deswegen, wenn es ein Print ist, dann haben wir ein Print-Statement. Also wir haben das Token schon konsumiert, also es ist ein Print. Dann lesen wir eine Expression und erwarten ein Semikolon. Das schließt unser Statement ab. Und bei einem If haben wir wieder das If konsumiert. Und dann lesen wir eine Expression rein. Das wäre unsere Condition im If. Und dann lesen wir so einen Block. Was das ist, gucken wir gleich an. Und wenn dann else, wenn das nächste Token ein Else ist, dann müssen wir es konsumieren und den False Case auch parsen. Und wenn es kein Else gegeben hat, müssen wir Null Pointer setzen, sonst haben wir Undefined Behavior und das wollen wir nicht. Und zum Schluss müssen wir auch das für all diese Typen machen, aber unsere Folie ist zu klein, deswegen müsst ihr es selber machen. Und zum Schluss geben wir es zurück. Ja, Block, ganz einfach. Wieder dieses gleiche Spiel mit unseren C-dynamischen Arrays, die wir inline machen. Wir erwarten eine geschweifte Klammer auf. Und dann lesen wir so lange Statements ein, bis eine geschweifte Klammer zu ist. Und dann am Ende ein Nullbyte, weil ich habe keinen Bock, die Länge zu speichern. Also einfach C-String-artig einfach Nullbyte am Ende reinschmeißen. Und zum Schluss geben wir das, den Block zurück. So, was ist eine Funktion? Das ist sehr einfach. Fn-Token, dann kommt ein Name, dann kommt Klammer auf, Klammer zu. Wie gesagt, keine Argumente, ist Hausaufgabe. Und dann Block. Und da, zum Schluss geben wir es zurück. So, File, gleiches Spiel wie beim Block. Wir, in dem Fall, in unserer Sprache, muss mindestens eine Funktion kommen. Deswegen ist der, haben wir ein Do-While und nicht andersherum. Also wir lesen einfach nur Funktionen ein, bis ein EOF kommt, fertig. So, jetzt können wir aus diesem Beispiel so einen Baum generieren. Bäume sind cool, das weiß jeder. Aber was kann man aus Bäumen machen? Irgendwie Code generieren natürlich. Gucken wir uns jetzt an. Achso, ja toll, jetzt habe ich. Also wenn wir den Baum einfach abarbeiten, also von oben nach unten gehen, dann haben wir, wie aus der letzten Vorlesung gelernt, einen Interpreter geschrieben. Aber wir sind ja cool, wir wollen einen Compiler schreiben. Und deswegen generieren wir Code. Aber was für ein Code? Wenn wir zum Beispiel C-Code generieren würden, wäre das ein Transpiler. Wenn wir Assembler generieren oder IR generieren, das ist dann ein richtiger Compiler. Aber was generieren wir überhaupt? Assembler oder IR? Und was ist überhaupt IR? Also, ja, was ist IR? Intermediate Representation. Das ist irgend so eine Compiler-interne Zwischensprache, die irgendwo zwischen Assembler und C liegt. Beispiele davon sind LLVM-IR, also wer Clang kennt Clang? Super. Hat jemand mal den IR von Clang angeguckt? Toll. Und dann Java Bytecode. Java ist komisch, aber trotzdem befassen wir uns damit. Also, warum machen wir eigentlich diesen ganzen IR-Schritt? Ist doch irgendwie überflüssig. Wir können doch direkt Assembler generieren. Naja, wir wollen vielleicht Compiler für AMD64 schreiben. Wir wollen vielleicht, dass er auf ARM läuft. Wir wollen vielleicht, dass er auf einer VEX läuft. Deswegen, wenn wir IR generieren, können wir alles andere portieren, ganz einfach. Den einzigen Teil, den wir auf die Architektur portieren müssen, ist der Teil, der aus dem IR wieder Assembler macht. Und vielleicht den Assembler und Linker auch, aber das ist nicht unser Problem, wir schreiben Compiler. Außerdem auf IR kann man so Dinge machen, die sich Optimisierung nennen. Damit werden wir uns auch ein bisschen befassen. So, hier sind nochmal Beispiele für IR. Links ist unser Programm. In Java Bytecode würde das so aussehen. In Javas Bytecode gibt es etwas, was sich ein Stack nennt. Wer weiß nicht, was ein Stack ist? Toll, gut. ILoad2 legt einfach nur 2 auf den Stack. ILoad3, das gleiche 3, 4, da hat man irgendwie so einen Stack, auf dem 2, 3, 4 liegt. IMUL nimmt 2 Elemente vom Stack runter und multipliziert die und legt das Ergebnis auf den Stack rauf. Dann IAD tut das gleiche, also unser Ergebnis von IMUL nimmt es und dann am Ende die 2, weil 3 und 4 vom Stack genommen wurden. Und IPrint nimmt einfach das oberste Element vom Stack runter und gibt es aus. Also in Java wäre es dann so ein riesenlanger Funktionsaufruf, aber ich habe auch gesagt, dass es ein Java-ähnlicher Bytecode ist, weil Java ist ja komisch. Im letzten Schritt legen wir einfach eine 0 auf den Stack und iReturn nimmt einfach die 0 vom Stack und returnt die. Ich habe nach Beispielen für Stack-basierten IR gesucht und ich habe nur Java gefunden. Also falls jemand eine andere Implementation davon kennt, ne, niemand? Ja, dann ist Java halt einfach komisch. Dann haben wir sowas hier, das ist SSA, Single Static Assignment. Da haben wir irgendwelche temporären Variablen in unserer Intermediate Representation und die werden einfach zugewiesen, ein einziges Mal. Wie Variablen funktionieren, ja, ein bisschen komisch. Werden wir uns heute nicht befassen, weil wir werden dieses komische Java-Zeug nutzen, weil es ein bisschen einfacher. In dem Fall setzen wir einfach ganz einfach Variablen hier drauf und im SSH ist sind die Operationen ein bisschen limitiert. Also man hat da nicht diese rekursiven Dinge, sondern man kann nicht zum Beispiel 2 plus 3 schreiben. Also in einigen erst schon, aber bei einem ganz einfachen SSH-IR nicht. Dann I-Moll, im Grunde 1:1 die gleiche Übersetzung wie hier, bloß hier hat man halt Register, in dem man das zwischenspeichert. Ja, versteht jemand das nicht? Gut. Ja, die IR, also SSA-IR, wird in den meisten richtigen Compilern benutzt, also GCC, LLVM/Clang, wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich nicht kenne. Wie gesagt, wir werden es heute nicht nutzen, weil unser Compiler ganz einfach ist. Also, dann hat man irgendwie Expressions, Statements und so. Und wie generiert man eigentlich diesen IER draus? Und wir haben ja so einen Baum. Also, wir können den Baum ablaufen und für jedes Node Code generieren. Also, für unser Expression wäre das, wenn es eine Zahl ist, packen wir einfach die Zahl auf den Stack mit einem iLoad. Und wenn es eine Klammer ist, dann evaluieren wir, was in den Klammern steht. Wenn es eine Addition ist, dann erst den linken Teil, dann den rechten Teil, hat man irgendwie für den linken Teil eine Zahl auf dem Stack und für den rechten Teil. Und dann im Fall von Addition addiert man die. Und dann das gleiche für alle anderen binären Operatoren. Aber wie gesagt, Folien sind kurz und Zeit auch. So, wie macht man eigentlich Ifs? Da hat man so ein If, aber unser Code ist ein bisschen flach. Wir haben keine Ifs in IR. Deswegen evaluieren wir erstmal, was in der Condition steht. Also dann ist irgendwie eine Zahl auf dem Stack, weil wir haben auch keine Booleans. Unsere Sprache ist ja ein bisschen klein. Und dann jump if not, nimmt einfach vom Stack runter und guckt, wenn es eine 0 ist, dann springt es zu L1. Also wenn unsere Condition false ist, dann überspringen wir einfach den Teil und gehen einfach hier weiter. Wenn es ein True ist, dann legen wir einfach die Zahl 42 auf den Stack und printen. Also im Grunde einfach das hier. So sehen Ifs aus. Whiles sehen im Grunde gleich aus, bloß am Ende springt man wieder an Anfang. So, dann hat man irgendwie IR. Und naja, IR kann man nicht ausführen. Und ist auch, also man kann den Java-Weg gehen und dann einfach sagen, wir sind fertig und schreiben einen Interpreter fürs IR. Aber wir schreiben ja Compiler und keine komischen Dinge. Deswegen muss man Assembler generieren oder irgendeine andere Sprache, wie beim Transpiler. Aber wir machen Assembler. In dem Fall wäre das unser Output. Zuerst haben wir eine Section, also Section in Assembler sind einfach irgendwelche Bereiche im Programm. Und da haben wir irgend so ein Label, das FMT heißt. Und im FMT, hinterm FMT-Label ist einfach ein String, gefolgt von einem 10 ist Newline-Character und einer 0. Das liegt dann irgendwo im Arbeitsspeicher. Und damit wir wissen, wo es liegt, haben wir so ein FMT-Label. Dann haben wir auch unsere Text-Section. In unserer Text-Section steht dann unser Assembler-Code oder im Programm dann unser Maschinencode. Default Well, das ist so ein komisches Ding, was man auf ARMD64 machen soll. Global Main, das sagt einfach nur, dass in unserer Objektdatei Main von außen zugreifbar ist, brauchen wir, weil unsere Runtime muss ja Main aufrufen. Und extern printf sagt, es gibt irgendwo eine printf-Funktion, die nicht in dieser Datei definiert ist, weil, ja, muss man halt haben. Da hat man unser Main-Label und dann hat man irgendwie so einen komischen Code. Push und Pop RWP. Auf ARMD64 muss der Stack 16 Byte aligned sein. Das heißt, die unteren 5 Bit, glaube ich, waren das, müssen 0 sein. Aber wenn unsere Funktion aufgerufen wird, sind die 8. Deswegen müssen wir irgendwas auf den Stack legen, damit unser Stack aligned ist. Das machen wir mit einem Push und dann am Ende Pop. Dann in ARMD64 werden Argumente an Funktionen, die ersten beiden Argumente in RDI und RSI übergeben. LR nimmt einfach die Adresse vom FMT-Label und packt die in RDI. Und Move RSI, 42 legt einfach die Zahl 42 in RSI-Register. Und XOR EAX, das ist eine Optimisierung, die sagt, EAX geht auf 0, weil ARMD64 ABI ist auch ein bisschen komisch. Und zum Schluss rufen wir printf auf. Printf ist irgendwo definiert im Universum. Und ganz zum Schluss gehen wir aus der Funktion raus, sonst führt er einfach ganz nach unten weiter irgendwelche Daten aus. So, also, wenn wir Compiler schreiben, wollen wir auch natürlich, dass unser Code schnell ist, nicht so langsam wie eine Schnecke. Dafür gibt es Optimisierung. Es ist ein riesiger Bereich. Ja, also ganz einfache Optimisierung nennt sich People-Optimisierung. Da geht man einfach von oben nach unten durch den Code durch und guckt so Dinge an, die man ganz einfach optimisieren kann, ohne das ganze Programm anzugucken. Also in dem Fall haben wir irgendwas in $0 stehen im Register und dann multiplizieren wir das mit der Zahl 2. Multiplikation ist ein bisschen langsam auf Prozessoren. Deswegen nutzen wir ein Shift nach links. Das macht der Teil. Der shiftet unser, was auch immer in $0 ist, um 1, also um diese 1. Das ist eine ganz einfache People-Optimisierung. Die sind alle ganz einfach. Kann man relativ einfach implementieren im Compiler. So, nächster Schritt ist Dead Code Elimination. Achso, ja. People-Optimisierung werden in der Regel auf IER oder Assembler-Basis optimisiert. Und Dead Code Elimination wird in der Regel auf dem Parsebaum selbst optimisiert. In dem Fall kann man sehen, 1 doppelt gleich 1 kommt immer true raus. Das heißt, dieser Else-Block wird niemals aufgerufen werden. Deswegen können wir den einfach wegschmeißen. So, die nächste Optimisierung wäre, die nicht Dead Code Elimination heißt, sondern irgendwas anderes, wäre, man guckt sich an, 1 gleich 1 ist immer true. Das heißt, dieser ganze if-Block kann weg, aber ja, das wäre eine andere Optimisierung. Das macht nicht Dead Code Elimination. So, nächste wäre Constant Fouling. Wir sehen hier in dem Beispiel, 3x4 kann man zur Compile-Zeit ausrechnen, machen wir also auch. Also kommt 12 raus. So, wie gesagt, es gibt sehr viele Optimisierungen. Wer Interesse hat, kann sich den Wikipedia-Artikel angucken. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel dazu. Kann man stundenlang rumsitzen, aber wir haben nicht so viel Zeit dafür. So, der letzte Schritt ist, wir haben jetzt Assembler generiert. Dann müssen wir im nächsten Schritt aus dem Assembler eine Objektdatei generieren. Eine Objektdatei ist einfach nur unser Maschinencode, noch nicht ganz fertig, in einer Datei gespeichert. Und die wird dann vom Linker in so eine A.out oder eine Executable-Programm gelinkt. Der Linker nimmt einfach die ganzen Dateien und schmeißt sie zusammen, macht eine ELF draus, fertig. Ja. Dann. Das war unser Vortrag. Ich hoffe, ihr habt irgendwas dazugelernt. Falls nicht, dann könnt ihr euch Compiler-Bücher holen oder Wikipedia lesen. Und was auch hilfreich sein kann, ist mal zu gucken, was andere Compiler machen. Dafür gibt es die Seite godbolt.org. Da packt man einfach irgendwie seinen Code rein, wählt einen Compiler aus und guckt, was ein anderer Compiler generiert. Kann man so ein bisschen klauen. Das habe ich auch früher mal gemacht. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen?
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Fragen aus dem Publikum? Oder ist jetzt alles klar zur Compilerbau?
Früher, vor viele Jahre, gab es so Tools wie Flex.
Bisschen lauter reden, ich war schlecht.
Früher, vor viele Jahre, gab es so Tools wie Flex und Bison, ja. Zum Lexen und Parsen. Was benutzt man aktuell?
Also, ich bin Hobby-Compiler-Bauer. Also, ich habe keine Ahnung, was die Industrie benutzt. Aber Lex und Jek oder Flex und Bison werden auch heute noch benutzt. Ich glaube, GCC und Clang nutzen die nicht, weil die müssen C++ parsen und C++ ist, nein, das kann man nicht sehr einfach parsen. Also egal, was man macht, C++ ist viel zu kompliziert, die soll bitte weg, benutzt Rust. Deswegen nutzen die kein Lex und Bison, soweit ich weiß. Aber ich hatte eigentlich vor, den Vortrag mit Lex und Jack zu machen, aber dann wurde mir gesagt, bitte nicht, weil die ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht nächstes Jahr. Noch Fragen? Ja?
Okay. People-Optimization nochmal
erklären? Ja.
Also für die Aufnahme könntest du die People-Optimization nochmal erklären. Ja.
Also, du gehst durch dein IR durch und guckst dir so kleine Schnipsel an, die man zusammenfassen kann oder optimieren kann, ohne halt den, was drumherum ist, anzugucken. Also, wenn du zum Beispiel irgendwo in deinem IR Statements hast, zum Beispiel NOP, also No Operation, einfach rausschmeißen. Das ist No People Optimisierung. Oder in dem Fall, wie ich erklärt hatte, Multiplikation mal 2 ist ein bisschen langsam, machen wir einfach einen Left Shift um 1. Oder man könnte auch eine Addition mit sich selber machen. Beides geht. Noch Fragen?
So, ja. Also bitte Hand heben, wenn. Ah ja, dann komme ich einmal runter.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und du hast bei manchen Codebeispielen beim Memory-Allokieren immer, wenn die Kapazität erreicht ist, mal 2 gerechnet. Gibt es da irgendwie einen Hintergrund, dass du den Speicher dann immer verdoppelst?
Ja, ich könnte zum Beispiel um 1 erhöhen. Das heißt, man müsste nach jeder Iteration Speicher allokieren. Das ist ein bisschen dumm. Warum? Es gibt noch, man kann mal 13 durch 8 rechnen, also Golden Ratio. Golden Ratio, sagt ihr was?
Ja.
Könnte man auch machen. Wie gesagt, unser Compiler ist ganz einfach und dumm und macht einfach mal 2. Also das ist okay, passt.
Danke.
Okay, danke. Weitere Fragen? Vielleicht dann eine Frage von mir zwischendurch. Du hast ja diese Regeln vorgestellt. Gibt's sozusagen, hast du da mal geguckt? Es gibt ja auch, vielleicht gibt es einen Begriff für diese Regeln und dann Tools, die diese Regeln automatisiert parsen können?
Ja. Oh toll. Ich glaube, ich habe. Ja, egal.
Also beeindruckend, dass du das alles selbst gebaut hast, aber.
Ja, ich glaube, ich habe mein PDF wieder zerstört. Ah, jetzt. Also es gibt für den Lexer-Teil gibt es dir das Programm Lex. Das generiert aus, also das sieht nicht genauso aus. Also mal sehen, vielleicht finde ich ein Beispiel. Also ich habe es vorbereitet mit Lex und Jack. So wäre ein ganz einfacher Taschenrechner. Oben hat man irgendwelchen Code, den man reinschmeißt, bevor der Lexer kommt. Und dann kommt ein Doppelsemikolon und danach kommen Lex-Regeln. In dem Fall wären es einfach nur Ziffern, also Zahlen und die ganzen normalen Rechenoperatoren. Und wir in dem Fall überspringen wir auch Leerzeichen. Und ganz am Ende, wenn nichts davon matcht, haben wir einen Error. Und dann kommt ein Doppelsemikolon und dann kommt wieder Code, der einfach reingeschmissen wird in unsere C-Datei. Ja, Lex generiert aus dieser Regel eine C-Datei übrigens. Und für einen Parser gibt es sehr ähnliches. Jack gibt es dafür. Das sieht so aus. Da haben wir wieder den ersten Teil, der wird im Grunde 1:1 in die Datei reingeschmissen. Dann hat man eine Union. Union definiert unseren Typ, der im Parser benutzt wird. Also in dem Fall haben wir das selber gemacht mit Struct, Expression, Statement und so alles. In Jack gibt es nur einen Typ dafür. Dann in Jack muss man nicht diesen komischen Schritt machen, indem man die Expressions in Unterregeln unterteilt. Da kann man einfach seine Expressions hier einfach definieren. Und dann sagt man mit Left aus, Plus und Minus sind auf einer Ebene. Und kommen nach Mal und Stern. Ist ein bisschen umgekehrt. Ich weiß nicht wieso, fragt die Jack-Entwickler. Und dann hat man unseren Regelsatz. Bei einer Zahl, also zum Beispiel wäre das 42, setzen wir unsere Expression auf das Ding hier. Das ist einfach nur eine Funktion, die uns eine Expression generiert aus einer Zahl. Ja, das, so funktioniert Jack. Jetzt habe ich im Grunde Jack vorgestellt. bei einem richtigen Compiler wird die Datei ein bisschen länger, natürlich. Jack hat einen Nachteil, er kann, glaube ich, kein Unicode. Also wenn ihr Smileys haben wollt, wird nicht sehr gut funktionieren.
Alles klar, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielen Dank für den...
Ja,
doch noch eine?
Woher weiß der Compiler, welchen Assembler-Befehl meine CPU zur Verfügung stellt?
Das weiß der Compiler nicht, das weißt du.
Aber wenn das mal schnell der GCC.
Ja?
Den
hat irgendein Compiler-Entwickler, also das sind in der Regel Leute mit sehr langen Bärten und viel Ahnung. der hat dann irgend so eine Tabelle gemacht aus, also das ist sehr, sehr kompliziert. Ja, der kennt die alle. Also er generiert die ja, also muss er irgendwie kennen.
Für alle Architekturen?
Für alle. Also alles, was der GCC unterstützt, unterstützt er auch. Also GCC weiß natürlich zum Beispiel, dass wenn man in eine Variable 0 reinschreibt, also wenn man in ein Register zum Beispiel EAX 0 reinschreibt, kann man das genauso machen mit XOR, EAX, EAX. Also das ja, X-Register mit sich selber X-Orn, wodurch immer 0 rauskommt. Ist ein bisschen schneller, weil es ein weniger Byte frisst. Aber das weiß GCC alles und deswegen ist auch GCC ein bisschen langsam, wenn man kompiliert, weil der weiß alles, muss alles durchgehen, die ganzen Compiler-Optimisierung. Ja, noch Fragen?
Ja, hier hinten gibt es noch eine Frage.
Ist ein bisschen nebensächlich, aber was ist denn das eigentlich für ein Window-Manager, den Sie da nutzen? Also, nur so.
Ein Moment. Läuft schnell. Also, falls du meinen Desktop-Environment... Perfekt, wenn man Internet hat. Ein Moment. Und eigentlich habe ich Internet, er frisst aber trotzdem nicht. Okay, anscheinend ist mein Webserver irgendwie down. Habt ihr halt Pech gehabt, aber falls du mein Window Manager klauen willst, unter got.stürz.xyz kannst du den klauen. Ist ein modifizierter DVM mit sehr vielen Patches. Ja, falls du Fragen hast, ich bin am B-Log-Stammtisch, irgendwo ganz hinten, fast in der Ecke.
Super, dann vielen Dank nochmal für den Vortrag.